Wie so ein Monatsrückblick April und irgendwas war doch Ende April. Mirko, kannst du mir weiterhelfen? Was haben wir da gehabt?
Der April, der macht, was er will. Nein, wir hatten das Bitcoin-Halving, darauf willst du wahrscheinlich zu sprechen kommen, oder?
Treffen wir, wobei, das wird man auch noch ganz kurz anreißen. Ich habe noch ein spezielles Video, das schon live gegangen ist mit Roman, speziell zum Halving, auch zu den Runes, die jetzt plötzlich unterwegs sind. Also einfach, warum das Bitcoin jetzt gerade so vollgestopft ist. Wir werden aber trotzdem kurz diskutieren. Und wie immer, wer uns kennt, weiß, wir fangen erstmal mit so mit den allgemeinwirtschaftlichen Daten und auch Börsendaten an. Aber bevor ich da dazu komme, Mann, war das unhöflich. Hi Mirko, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
Ja, moin. Freut mich, da zu sein. Aber ich meine, ganz ehrlich, einfach direkt mit einer Frage rein, passt doch auch.
So gehört sich es bei uns. So, dann lass uns mal gucken. Zinsen. Ja, wir versuchen immer zu sagen, ja, dieses Jahr, Anfang oder Ende letzten Jahres haben wir gesagt, es werden noch so 5 bis 6 Zinssenkungen erwartet. Juhu, mal ganz ehrlich, wenn wir dieses Jahr noch eine Zinssenkung in den USA sehen, dann wären wir doch schon halbwegs glücklich, oder nicht?
Ja, also mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Heute vor 6 Monaten sah die Welt noch anders aus. Da hat der Markt wirklich so mit 6 Zinsschritten gerechnet. Entsprechend wenig verwunderlich der Bullrun, den wir auch wirklich beim S&P 500 gesehen haben. AI, wir hatten diese ganzen Themen ja hier schon auf dem Kanal auch drauf. Ja, am Ende bleibt dann doch die Ernüchterung, denn die Inflation ist zäh, so zäh, wie Jerome Powell es immer wieder gesagt hat. Und wir müssen immer wieder auf die nächsten Daten gucken. Und die sehen aktuell einfach nicht gut aus. Ja, nicht gut genug, um zumindest zu sagen, ja, jetzt können wir die Zinsen senken in den USA. Wir kommen aber zum spannenden Szenario. Die EZB wird vor der Fed senken. Und das ist ganz interessant, weil das hatte ich zumindest schon mal richtig vorhergesagt in der Vergangenheit. Europa ist schon mal wesentlich weiter, was Inflation angeht, aber auch wirtschaftlich gesehen. Wir sind, wenn wir jetzt mit Blick mal auf Deutschland schauen, Rezession ist hier kein Fremdwort mehr, bei dem, wie es gerade sich entwickelt. Und in den USA steht das vielleicht noch bevor. Also sehr spannende Phase. Mehr aber auch nicht, weil wir müssen weiter abwarten.
Was für uns natürlich heißen könnte, ist ganz klar, der Bitcoin ist momentan natürlich immer so Dollar als Leitwährung, aber wenn bei uns dann die Zinsen sich gegen den USA verändern, das heißt, wenn bei uns die Zinsen fallen, dann ist es vielleicht noch interessanter für große Investoren, im Dollar anzulegen, weil es noch mehr Zinsen gibt. Dadurch wird der Dollar noch stärker werden. Und für uns im Euro-Käufer von Bitcoin, der Bitcoin vielleicht auch teurer, obwohl der Bitcoin sich selber gar nicht bewegt, weil er halt nominiert normalerweise auf Dollarbasis wird. Und das ist vielleicht Kleinigkeit, die man mit berücksichtigen kann. Das ist jetzt nicht Riesenschritte, aber das ist auch noch so an der Seitenlinie mit zu erwähnen. Aber wenn wir gerade von den Zinsen in den USA sprechen, eines der krassesten Dinge, wenn ich mir einfach die Zahlen anschaue, finde ich, allein dieses Jahr wird die USA insgesamt 1 Billion US-Dollar an Zinsen zahlen müssen. Und Prognosen sagen davon aus, wenn es so weitergeht, wie einfach die Verschuldungsgrade ähnlich halten, sind wir in 2030 bei 3 Billionen. Und dann machst du dir jetzt die Frage spannend, Zinssenkung, aber aus welchem Grund? Position der Stärke oder der Schwäche? Können sich sich leisten, die Zinsen zu senken, damit einfach die Inflation ist jetzt im Griff, Arbeitslosenzahlen sind auch okay, oder müssen sie die Zinsen senken, weil sonst die Zinslast so dermaßen erdrücken wird? Ich finde, das ist noch spannender als die Aussage, wie viele Zinssenkungen, sondern aus welcher Position heraus. Das ist so die Unternote, die finde ich ziemlich interessant.
Ja, also jetzt ist tatsächlich halt einfach nochmal ein Grund mit in den Lostopf gekommen. Ich meine, ist interessant, dass jetzt gerade irgendwie wieder der Fokus ein bisschen mehr auch auf die US-Schuldenthematik geht. Allein deswegen ist übrigens Larry Fink auch ein großer Fan von Bitcoin als begrenztes Asset, überhaupt als Asset sich abzuschützen vor Inflation, für irgendwelchen unvorhergesehenen Sachen. Also er stuft sie als digitales Gold ein. Immer noch ganz starker Verfechter davon. Und der Blick da wirklich auf die Märkte und zu sehen, wie die ja, jetzt der nächste Grund quasi im Raum steht, das ist nicht so gut. Ja, wir hatten ja schon mal gesagt, es könnte ein schlechter Grund sein, dass eine Rezession in den USA ist, also Zinssenkung als Wirtschaftsstimulator, jetzt vielleicht Zinssenkung, um die Schuldenlast vielleicht ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist für mich sowieso ein Kartenhaus, was jetzt nicht direkt zusammenfällt. Aber der IMF hat gewarnt, beziehungsweise der IWF. Und ja, wenn die waren, dann hat man in den Medien vielleicht doch mal hingehört. Aber ist jetzt nichts Neues für uns.
Was vielleicht aber Neues ist, weil es noch nicht bekannt ist, sind die Quartalszahlen, die dieses Jahr oder dieses Quartal wieder anstehen. Gerade natürlich, wenn man weiß, Hightech-Werte als Spekulationsobjekt wird von vielen Anlegern ähnlich wie das sichere Bitcoin gewertet und die hängen oft zusammen als einfach als Risikokapital. Und das wird natürlich auch interessant, laufen die Tech-Aktien weiterhin relativ gut? Oder gibt es da auch einen Dämpfer, was sich auch negativ auf Krypto auswirken würde? Ja, es gibt hier ein Bison-Update zu Kryptowerten, aber es ist einfach so, dass diese beiden Welten halt mehr und mehr verschmelzen und man über den Tellerrand hinausschauen muss.
Ja, also grundsätzlich muss man aber auch sagen, wir haben jetzt zuletzt im S&P auch eine starke Korrektur gesehen, hat natürlich auch geopolitische Gründe, die waren in diesem Monat schon überwiegend auch, wenn wir auf den Finanzmarkt schauen, neben der Tatsache, dass halt die Inflation in den USA immer noch stark ist und die Zinsen wohl nicht gesenkt werden so schnell. Das war so ein bisschen Faktor, der das Ganze, also die Korrektur auch beschleunigt hat. Und wenn wir jetzt mal Nvidia als Speerspitze nehmen, die ja wirklich sehr, sehr stark schon performt haben, die haben ja extrem korrigiert, heißt wiederum für mich aber auch, selbst wenn die Zahlen vielleicht dann nicht ganz so geil sind, wie man es erwartet hat, gibt es hier vielleicht sogar doch noch Potenzial, wieder das Ganze auch nach oben zu korrigieren. Da wird jetzt schon viel Negatives eingepreist. Ich glaube, jetzt ist noch nicht so weit, dass es dann irgendwie knallt oder man das erstmal richtig enttäuscht ist, aber die Warnglocken oder die Alarmglocken sind mal an. Ganz
Und
vorsichtig.
jetzt kommen wir zum Warnglocken, zum Frühwarnsystem und gehen wir zum Bitcoin. Es gibt diesen Fear and Greed Index, wo man sagen muss, obwohl es jetzt ja, na gut, nach dem Halving eigentlich ganz gut seitlich gelaufen ist, aber nach dem Besuch von Iran und Israel, der Markt erstmal doch richtig in den Boden gestampft wurde, sind wir da gerade aktuell. Wir zeichnen das Video schon etwas früher auf, am 24. April. Wir sind da bei 72, also schon noch im relativen Gierbereich. Kurz nach dem Angriff der Drohnen und Raketen waren wir auch schon ein bisschen neutraler. Aber der Markt fängt sich jetzt schon wieder. Ich muss auch sagen, meine persönliche Meinung, ich hätte gedacht, dass wir nach dem Halving eher noch ein bisschen stärkere Tendenzen Richtung Süden sehen werden. Also persönlich finde ich den aktuellen Stand von Bitcoin kurz nach dem Halving eigentlich noch recht passabel.
Ich finde den sogar ehrlich gesagt richtig stark, weil wenn wir uns mal anschauen, wie weit wir nur vom Allzeithoch, gerade mal 10% entfernt sind, viel krasser ist eigentlich die Tatsache, als wir das letzte Mal bei 66.000, also in dieser Region waren, sage ich mal, und dieses bullische Momentum hatten. Wir gucken da gleich beim ETF ja auch nochmal auf die Daten, da sehen wir das ja auch, wo wirklich so dieser Hype mal kurz richtig also aufgeflammt ist, wie man das so kennt. Da ging es richtig schön nach oben, die Nachfrage nach dem ETF ging hoch, damit auch der Preis. Jetzt hatten wir da zu dem Zeitpunkt auch eine sehr, sehr stark gehebelten Markt. Ja, das heißt, die Future-Märkte waren völlig überkauft und überhitzt. Und das hat sich sowohl im Altcoin-Bereich extrem korrigiert. Deswegen waren da die Korrekturen auch mit am stärksten. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Und bei Bitcoin waren die natürlich auch da. Jetzt haben wir aber on-chain-technisch, auch aus den Future-Märkten, also Open Interest und das alles, das sieht ziemlich gut aus. Ja, und da muss ich sagen, ja, da bin ich echt happy, dass wir da bei 66.000 ungefähr noch stehen. Hätte man auch wirklich anders erwarten können, nach dem Halving, wie du schon zu Recht gesagt hast, wo eigentlich auch immer gerne mal so ein kleiner Sell-off nochmal mitkommt. Das ging eigentlich dann in die andere Richtung und von daher gerade sehr, sehr solide und ja, da kann man sich drüber freuen.
Also, es erinnert mich so ein bisschen an einen Spruch, den ich im Urlaub in Thailand gehört habe. Da bist du auch mal unterwegs, wenn du im Straßenhandel irgendwo siehst, ein T-Shirt, aber du willst ein ganz anderes haben. Und der
Same,
Straßenhändler,
same.
same, same, but different, same, same, but different. Also, man sieht schon, diesmal ist es wirklich ein bisschen different, weil man guckt ja immer ganz gerne auf die Vergangenheit und sagt, so war es bisher beim Halving immer, kurz danach, Korrektur, alles gut. Aber man merkt halt schon, alles bleibt anders. Also, diesmal ist es definitiv eine neue Spielregel. Wir schauen gleich die ETF-Daten mal an. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist ein wichtiger Punkt. Andererseits, wie angesprochen, mit Roman habe ich ja schon das Thema diskutiert, aber muss trotzdem sagen, nach dem Halving haben sich ja die Miner plötzlich die Hände gerieben. Es ging ja gar nicht mehr darum, oh, gibt es jetzt ein Miner-Sterben, weil die Energiekosten so hoch sind, sie kriegen ja noch die Hälfte, die Armen. Nein, die wurden ja zugeschmissen mit Transaktionskosten, weil die Miner verdienen ja nicht nur jetzt 3,125 Bitcoin pro gefundenen Block, sondern sie kriegen ja auch die Transaktionskosten. Und da die Blöcke gerade vollgemüllt werden, verdienen die gerade richtig ordentlich.
Ja, wir hatten die Phase jetzt schon zweimal mit Start der Ordinals. Ging es ja das erste Mal los, dass quasi auf der Bitcoin-Blockchain etwas anderes passiert, außer Bitcoin-Transaktionen, wenn man denn so will. Es kamen NFTs in Anführungsstrichen dazu, BRC20-Tokens, Memes letztlich, einfach um nur zu zeigen, hey, auf der Bitcoin-Blockchain kann man auch
Geht mir.
tokenisieren. Das geht auch. Und diese Technologie entwickelt sich jetzt gerade weiter. Jetzt haben wir mit dem Rune-Protokoll quasi einen neuen Ansatz, der nochmal sehr viel effizienter ist. Was passiert natürlich? Da will jeder auch wieder der Erste sein. Und zack, ist die Blockchain voll. Die Miner reiben sich die Hände. 100 Millionen Transaktionen gab es, glaube ich, an einem Tag. 100 Millionen Einnahmen an
Wahnsinn.
Transaktionskosten. Das ist halt der Traum für die Zukunft, ne? Wenn wir bald irgendwann, das werden wir beide nicht erleben, aber wenn es dann keine Blockbelohnung mehr gibt, dann müssen die Miner sich ja irgendwie finanzieren. Transaktion ist ein Weg und deswegen glaube ich auch, dass die Zukunft von Bitcoin auch in die Richtung sich entwickelt wird, dass eben mehr passiert als einfach nur die einfachen Bitcoin-Transaktionen.
Es reicht ja schon, wenn die Akzeptanz von Blockchain und Bitcoin vor allem stärker wächst. Ich habe schon mal Grafiken gesehen, die so einfach aus der Vergangenheit mal hoch extrapolieren, wie viel Gebühren gezahlt wurden im Netzwerk. Und dann war so die Aussage, 2030, 2035 könnte der Break-Even sein, weil an normalen Tagen die Miner eher über Transaktionskosten sich refinanzieren können, als über die Block-Rewards. Also ich glaube, wir müssen uns keine Angst und keine Sorgen machen, dass irgendwann keiner mehr meint, weil keiner meint, ist die Rechenleistung geringer, die nötig ist, und dann können die anderen mit weniger Leistung trotzdem weitermachen. Also das ist schon intelligent ein lebendes System, und ich glaube, diese Unkenrufe, wenn die Miner sterben, da ist alles aus, da bin ich eigentlich eher nicht so wirklich der gleichen Meinung. Und wer mehr zu dem Rune-Protokoll und so weiter sehen möchte, ich verlinke unten das Video mit Roman, das wird sicher auch interessant sein. Das lass uns mal zum Thema Halving gewesen sein. Aber parallel, same, same, but different, haben wir die Bitcoin-ETFs. Starker Start im Jahr, horrender Anstieg. Jetzt habe ich hier mal die Grafik, die ich auf deinem Kanal mehr gesehen habe. Ich dachte, hey Mensch, die finde ich wirklich gut, diese Seite. Ja, manchmal lohnt es sich auch vorbeizugucken. Wer noch nicht dabei war, Bitcoin to go, einfach bei YouTube eingeben, auch mal vorbeischauen, lohnt sich definitiv. Und hier sieht man ganz klar, wir haben natürlich einmal Grayscale, den Trust von denen, oder den ETF von denen, der umgewandelte Trust, der eigentlich regelmäßig größere Beträge verliert. Aber unterm Strich haben wir trotzdem ganz, ganz viele Tage, wo das Ausbluten nicht so stark ist, wie das Nachkaufen aller anderen. Und man sieht genau da am Anfang die ganzen grünen Balken, da war der Zufluss höher als der Abfluss. Jetzt sind wir eher so im gemischten Bereich unterwegs. Also kann man schon sagen, dafür, dass wir jetzt nicht mehr so starke Anstiege haben von den Zukäufen, du hast schon gesagt, mussten wir eigentlich fast froh sein, wo sich der Bitcoin momentan bewegt.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, der Bitcoin-ETF macht jetzt nicht das allermeiste Handelsvolumen von Bitcoin aus. Also der Großteil geht immer noch über die normalen Spotmärkte und nicht nur über den Bitcoin-ETF, die ja natürlich ein Spot-ETF sind. Damit kauft man ja auch am Spotmarkt letztlich. Aber es geht vor allem eher auch um dieses Sentiment. Ja. Also in der Phase, in der es so stark gestiegen ist, in der wir 1 Milliarde an Zuflüssen gesehen haben, an nur einem einzigen Tag, da ist ja klar, dass die Erwartungen auch hoch sind und die Hoffnung, dass hier wirklich institutionelle und große Player einsteigen, die immer mehr Geld quasi in diesen Laden reinschieben, dem Ganzen Stabilität geben. Das mit der Stabilität hat tatsächlich schon mal geklappt. Also ich habe so wenig Volatilität beim Bitcoin auch in Korrekturphasen selten gesehen. Und man merkt, dass schon auch Strong Hands dabei sind, ja. Auch wenn auch, man klar sagen muss, das hat Larry Fink auch zugegeben, es ist schon noch ein großes Retail-Interesse. Also Kleinanleger investieren auch in diesen ETF. Und ich bin auch der Meinung, wir haben die ganz großen Player noch gar nicht gesehen. Denn das ist ein Prozess, und das hätten wir auch hier schon natürlich exerziert vom Feinsten. Das ist ein Prozess, der dauert Monate, ja. Da geht man nicht hin und sagt, ja, hier, Pensionsfonds, Lehrerkasse USA, habt ihr nicht Bock, Bitcoin zu kaufen, sondern da wird ein Pitch gemacht, da wird Überzeugungsarbeit geleistet, und da war dieser Start jetzt, den wir jetzt gerade auch noch erleben, so ein bisschen die Grundlage. Wir haben dann immer noch GBTC, quasi das Damoklesschwert aus dem ETF-Bereich, der Grayscale Trust, der zum ETF gemacht wurde. Der ist immer noch zwar der größte, aber ist auf einem klar absteigenden Ast. Da werden ja immer mehr Outflows generiert, und das Flippening mit IBIT und FBTC hat ja sogar schon gepasst. Jetzt ist BlackRock sogar kurz davor, auch hier quasi der größte ETF dann zu werden. Mhm. Und da werden wir auch in 4 Monaten gar nicht mehr drüber sprechen. Und dann haben wir wirklich genau das Setup, sage ich mal, was wir dann wirklich auch brauchen für einen richtig krassen Bullrun. Und um dann noch einmal zurückzugehen, der Finanzmarkt ist deswegen so entscheidend, weil meiner Meinung nach ein richtig krasser Bullrun erst dann passieren kann, wenn die Zinsen wieder niedrig sind und die Risikoaffinität am Gesamtmarkt nochmal deutlicher steigt, so wie auch das billige Geld letztlich.
So, du legst mir schon eine Frage in den Mund, ich muss jetzt einfach. Du klingst ja danach zu sagen, ja, so einen richtigen Bullrun hatten wir noch nicht so hundertprozentig. Hey, wir haben zwar alte Höchststände wieder gesehen, was sonst immer nach dem Halving gekommen wäre. Mhm. Bisher war die Regel, same, same, but different, 100 bis 120 Tage nach dem Halving, da geht der Bullrun, also ging bisher der Bullrun los. Wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, sagst du, okay, das war schon mal eine tolle Erholung, die hat aber nichts mit dem Halving zu tun gehabt, sondern eher mit dem ETF-Geldsegen. Und du gehst nicht davon aus, nach dem letzten Höchststand, dass wir Anfang nächsten Jahres den Bullrun zu Ende haben, so du glaubst, ja, wenn die Zinsen doch noch gesenkt werden, kann es noch ein bisschen länger dauern, bis die Bullen die Energie ausgeht. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Ich möchte es nicht von dir hören, bis wann geht der Bullrun? Das kann man nicht auch nicht abknöpfen.
Also ist aber trotzdem super, super spannend. Also wir hatten die Diskussion auch schon. Ja. Ich bin gar kein Fan vom Halving-Effekt und auch nicht diesen Zyklen, die der Halving auslösen soll. Ich habe es auch schon mal ausgerechnet, kann man sich gerne ausrechnen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, haben wir schon 1000 Mal verlinkt. Ja. Aber es geht wirklich darum, der Effekt, dadurch, dass die Blockbelohnung halbiert wird, ist nicht mehr so groß auf diesem Markt. Und vor allem gerade dann nicht, wenn durch ein ETF und auch durch Kleinanleger immer mehr Geld in diesen Markt als Gegenseite, als Nachfrageseite reinfließt. Also da das kann man wirklich erstmal für sich ignorieren. Langfristig ist es natürlich ein wichtiges Event. Es wird super eng, sage ich jetzt mal, ja, weil ich kann mir halt vorstellen, dass sich diese ganze Bullrun auch einfach vielleicht zieht oder verzögert, ja, dass wir vielleicht eine längere Seitwärtsphase erleben und dann erst, wenn die Zinssenkungen aus guten Gründen passieren, wir dann auch erst nochmal richtig diesen Push sehen. Also was halt klar ist, wir haben immer noch Risiken, die weltweit über uns schweben, geopolitisch, finanzpolitisch und wirtschaftlich gesehen auch. Wenn die alle vom Tisch sind, dann bin ich dabei, dass ich sage, okay, das ist dann der echte Bullrun. Trotzdem wird in der Zwischenzeit ja was passieren. Ja, und wenn wir da Larry Fink glauben können, dann wird das Interesse gerade in Krisenzeiten vielleicht an einem begrenzten digitalen Asset steigen. Bin ich jetzt noch nicht so dabei, dass das dann aber reicht, dass wir irgendwie 150.000 sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Bullrun steht und fällt mit dem Finanzmarkt und dem Gesamtumfeld und nicht mit dem Halving. Und ich deswegen sage ich auch nicht, dass wir in 120 Tagen dann die echt heiße Phase erleben. Das kann zufällig so sein. Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwie Ende des Jahres zwingend schon beendet ist. Es kann eine längere Pause sein, um dann vielleicht den Bullrun mit guten Gründen für Zinssenkung wirklich erst loszulösen. So, vielleicht irgendwie die Kurve bekommen.
So, bin damit schon mal ganz zufrieden. Wir waren ja gerade beim Thema Finanzen. Wir sind auch beim ETF schon vorbeigeschrammt. Lass uns mal einmal auf die andere Seite der Welt gehen, weil nicht nur in den USA ist der ETF-Handel jetzt möglich. Man geht davon aus, dass noch bis Ende April, Anfang Mai auch in Hongkong ein Bitcoin-Spot-ETF und vor allem auch ein Ethereum-Spot-ETF die Zulassung finden wird. Eigentlich ganz verrückt, weil Festland-China ist immer noch relativ restriktiv. Mhm. In Hongkong, die wahrscheinlich neben Singapur sich einfach auch als Kryptozentrale im Südosten irgendwo positionieren wollen, hat man plötzlich die Zulassung und zwar innerhalb von ein paar Monaten bekommen. In Amerika hat es ja Jahre gedauert. Wie siehst du das? Ich meine, das Land wird erstmal nicht so viel Kapital zusammensammeln, aber sagst du auch wieder positive Punkt, dass man sich eben vom USA auch auf die andere Seite dreht und nicht immer nur von amerikanischen Handelszeiten von ETFs abhängig ist, für die Indikatoren.
Ja. Also so wie du es eingeleitet hast, kann ich eigentlich nicht negativer Punkt sagen, weil du bist ja optimistisch offensichtlich, was das angeht. Also für mich ist es aber auch hier wieder nur ein Puzzlestück fürs große Ganze. Kein großes Puzzlestück, der US-ETF war wesentlich wichtiger. Ja. Man spricht oder man liest immer vielleicht bei Twitter irgendwie 25 Milliarden, die direkt in den Markt reinfließen können. Da werden so viele Summen durch die Gegend geworfen. Eins kann ich sicher sagen, es wird auch in Hongkong nicht so sein, dass sofort alle Anleger wie wild auf dieses Asset draufgehen. Es wird wahrscheinlich ein turbulenter erster Handelstag, dann wird es abflachen, wie es auch in den USA so war. Und dann wird sich zeigen, ob wirklich nachhaltiges Interesse an diesem ETF entsteht. Ich finde tatsächlich auch spannend, jetzt mal so ein erstes Gefühl auch zu bekommen, was ein Ethereum Spot ETF leisten kann auf einem kleineren Marktumfeld. Fakt ist aber auch, die Asiaten oder die asiatischen Märkte sind schon risikoaffiner. Ja, ich hoffe mir schon, dass wir hier einen positiven Impuls erleben, aber da wird jetzt auch nicht der Deckel wegfliegen, nur weil in Hongkong ein ETF da ist. Also das ist ein nächstes wichtiges Puzzlestück. Wichtiger wäre für mich ein Ethereum Spot ETF in den USA. Aber da stand jetzt erstmal wieder eher auf Verschiebung bis sogar auch zur Ablehnung. Das sieht aktuell eher nicht so gut aus.
Da kommen wir gleich dazu, vielleicht noch ganz schnell davor nochmal in Asien bleiben. Auch ein Riesenunterschied ist natürlich, das sind zwar lokal bekannte Namen, die diese Produkte ausgeben, aber eben keine riesigen internationalen Player. Und von der Gebührenstruktur her sind diese ETFs mit 1-2% ausgelegt, was ganz anderes als in den USA sehen. Deswegen, also auch wenn ich jetzt sehr optimistisch geklungen habe, ich finde es schön, dass man einfach einen zweiten Handelsplatz haben muss, zulässig ist, sowas zu handeln. Aber dass dort so viel Kapital gebündelt wird wie in den USA, gehe ich definitiv nicht mehr aus. Aber das Symbol finde ich schon mal schön. Oft reicht schon eine Symbolwirkung, damit der Markt das positiv aufnimmt. Aber ETF auf Ethereum. Wir haben jetzt ja wieder einen Fall gehabt, der SSI hat wieder Termine verschoben und jetzt sagen sich ganz viele, okay, wir haben ein Datum und da muss der Schuss sitzen oder das Ding wird wahrscheinlich abgelehnt und das Datum ist schon im nächsten Monat.
Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, auch hier ein Wechselbad der Gefühle, auch bei uns beiden. Direkt nach dem Spot-ETF für Bitcoin war ich eigentlich ziemlich sicher und optimistisch, dass es auch mit dem Ethereum-ETF klappen wird. Jetzt hat es sich aber ein bisschen anders entwickelt. Ethereum hat ja erstmal auch eine andere Art und Weise, Blöcke zu erzeugen, nämlich das Staking. Und das ist grundsätzlich auch immer eine Angriffsfläche gewesen für die SEC, zu sagen, Ethereum ist ein Wertpapier. Wurde nie deklariert. Und Larry Fink hat auch selber im Interview gesagt, selbst wenn die SEC es als Wertpapier deklarieren würde, würde es einem Spot-ETF für Ethereum nicht im Weg stehen. Also was steht im Weg? Ich denke wieder Gary Gensler und die Tatsache, dass die SEC sich wieder nicht entscheiden kann. Mhm. Hier also wieder auf Zeit spielt. Es gibt wenig Gespräche zwischen den ETF-Antragstellern und der SEC. Viele deuten das als erstmal schlechtes Zeichen. Ist auch so. Wenn Leute nicht miteinander sprechen, kann keine Lösung gefunden werden. Andere sagen, hey, beim Bitcoin-Spot-ETF wurde ja schon so viel geklärt, das ist ja alles kein Problem. Falsch. Denn das Staking ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den beiden auch. Vor allem auch, wie die ETFs nachher aufgelegt sind. Und hier schon das erste Problem. Es gibt Antragsteller, die gehen gar nicht auf dieses Staking-Thema ein und manche haben das voll integriert in ihren Papieren. Ist ja klar, dass man hier auch mit Staking sicherlich auch vielleicht als Antragsteller was verdienen will oder auch was abgeben will von den Verdiensten, aber das ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Blatt und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Klärungsbedarf und den werden wir nicht bis zum 23. Mai klären können. Ich sehe immer noch im August die Deadline von BlackRock am wichtigsten und bis dahin sollte es Gespräche geben. Wenn das nicht passiert, dann sehe ich es Klagen regnen für die SEC und das ist in der Vergangenheit auch nicht gut ausgegangen für die, aber würde denen auf jeden Fall Zeit bringen und könnte das ja das ganze Thema ins nächste Jahr schieben. Also es bleibt spannend, aber BlackRock ist für mich die wichtigere Deadline als die im Mai und die sehe ich ja gerade schlecht.
Und bisher war es ja auch, sei es jetzt die Umwandlung vom Grayscale Trust in den Grayscale ETF, sei es überhaupt der ETF, die ETF-Zulassung, das wurde ja im Endeffekt meistens vom Gericht geklärt und natürlich immer ein schlechtes Zeichen für die SEC, dass sie jedes Mal vor Gericht auch einen Deckel kriegt. Also ich hoffe da auch einige, dass sich da vielleicht die SEC nicht nochmal eine Backpfeife einfangen will. Also wie du sagst, es ist unglaublich spannend, es ist wirklich Gossip ohne Ende, da kann man wirklich Bücher drüber schreiben, aber es bleibt unglaublich spannend. Im Nachhinein wird man halt mal vielleicht hinter die Kulisse schauen können und wissen, was ist gelaufen, aber Stand jetzt bin ich bei dir, 23. August, wenn dann BlackRock, weil das ist der Endgegner, in Anführungszeichen, mit dem man sich am wenigsten anlegen möchte, auch als SEC nicht. Und wenn sie da ablehnen, dann müssen sie halt wirklich, wirklich gute Argumente haben. Sonst stehen sie ganz schnell wieder vor Gericht, bin ich absolut bei dir. Du hast ja gerade schon angesprochen, immer wenn es knallt, vor allem bei den Altcoins geht es dann runter. Du hast schon angedeutet, wir werden noch ein bisschen über das Altcoin-Blutbad sprechen. Und da gab es ja wirklich Bewegungen, die waren massiv. Ja, man hat zwar Bitcoin was gesehen, ich habe auch vor dem Dreh kurz mit dir gesprochen, als dann der Angriff im Iran stattgefunden hat, war ich nachts noch am PC und habe dann halt von jetzt auf nachher gemerkt, wie wirklich die Zahlen im zweistelligen Bereich extrem eingebrochen sind.
50-60% teilweise ins Minus.
Also richtig, richtig, richtig knackig. Und da muss man dann schon sagen, okay, es ist immer noch so, dass das Risikokapital Altcoins viel schneller abgestoßen wird als Bitcoin. Da zumindest diese Regel aus der Vergangenheit, die funktioniert noch.
Ja, die funktioniert und die hat sich sogar für mich noch verschärft. Also jetzt sind wir wieder dann beim ETF. Warum gibt er auch Stabilität? Auch manchmal aus einer banalen Tatsache heraus, wie das am Wochenende gar kein ETF-Handel stattfindet. Ja. Und das Ganze ist ja am Wochenende passiert. Und wer war auf? Der einzige Markt der Welt, der Kryptomarkt, der ist nämlich 24/7 geöffnet. Und hier haben wir vor allem ein großes Problem gesehen, was sich im März Mitte bis, also Anfang bis Mitte März aufgetürmt hat. Und das waren extrem überhebelte Positionen, vor allem im Altcoin-Bereich. Man konnte vorher schon eine Liquidierungs-Heatmap sehen. Das war hot. Ja, das war wirklich eine heiße Zone. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn dann ein Abverkauf aus irgendwelchen Gründen stark stattfindet, durch natürlich so ein geopolitisches Ereignis, dann löst das Verkaufsorders auch einer nach dem anderen und entsteht so eine richtige Kaskade. Und das ist natürlich dann noch gepaart mit schlechterer Liquidität am Wochenende und bei den Altcoins, ist dann so dieser Todesmix, wo du halt wirklich dann mal so 60% Minus siehst. Und also wirklich, ich rede ja auch von Werten wie Arbitrum oder so. Ja, das sind keine Pommesbuden irgendwie mit 100 Millionen Marktkapitalisierung, sondern da ist schon wirklich was drin. Und die sind eigentlich auch recht liquide am Markt, aber eben nicht genug, um solchen Krisen da irgendwie durchzuhalten. Das heißt, Ergebnis war ein richtig schöner Flush, also mal so ein Rausspülen dieser ganzen überhebelten Position. Und wir haben jetzt dann eben wirklich diese wunderschöne grüne Fläche, die man neu bebauen kann, wenn man denn so mag. Man sieht gerade auch schon wieder deutliche Erholungen im Altcoin-Bereich. Hier hat aber auch nochmal ein anderer Grund für mich so ein Schwergewicht. Risikoassets werden als erstes abgestoßen. Was sind Risikoassets im Kryptobereich? Ja, Bitcoin nicht, dann also der Rest, also die Altcoins. Und das Ergebnis haben wir gesehen. Das war brutal.
Ich bin vor allem mal gespannt, ob wirklich das frische Kapital, das in den Bitcoin-Markt fließt, der halt hauptsächlich von Institutionellen kommt und bisher noch wenig von Privatanlegern.
Zum Teil von Institutionellen.
Ja, aber ich würde mal behaupten, also zumindest die ETFs werden zum größten Teil von Instis gekauft, weil die Privaten haben nicht unbedingt den Weg gebraucht. Und ich bin mal gespannt, ob dann wirklich von diesem Bitcoin-institutionellen Block wirklich Geld später in klassische Altcoins fließt oder ob wir vielleicht die Altcoin-Rally diesmal doch nicht so sehen, wie sie davor immer gesehen haben. Du nickst und schüttelst den Kopf. Wie ist deine Meinung? Altcoin-Rally, ja, nein, wie immer oder same, but different?
Same, same, but different. Also erstmal glaube ich tatsächlich sogar, dass auch im ETF-Bereich eher vielleicht sogar 50-50 Retail und Instis waren, weil ich immer noch glaube, dass die ganz großen Player noch ausstehen. Mhm. Ist aber ein anderes Thema. Du hast einen guten Punkt genannt. Die institutionellen Investoren, die in Bitcoin-ETF einsteigen, steigen ja in den Bitcoin-ETF, weil sie vielleicht gar nichts anderes machen dürfen. Es gibt keine Altcoin-ETFs. Mhm. Und dadurch, dass es die nicht gibt, wird das Geld nicht runterfließen, sondern es wird bei Bitcoin bleiben. Damit wird Bitcoin sich noch mehr loskapseln, auch von der Performance und von der Volatilität. Wir haben da jetzt schon erst ein Gefühl für bekommen, dass das eben nicht ganz so volatil ist. Ja. Aber umso mehr werden die Retail-Investoren eher sogar auf Altcoins gucken, weil die sich wahrscheinlich dann eher noch denken, ja, der Zug bei Bitcoin, der ist für mich abgefahren. Ich versuche lieber direkt jetzt Vollgas. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel immer wieder diese Meme-Zyklen, ja, die jetzt gerade wieder auch Fahrt aufnehmen, wo ich mir so denke, warum? Ja, weil die Leute zocken wollen, die wollen jetzt auf den letzten Drücker, die wollen nochmal richtig reich werden jetzt, ganz schnell oder alles, also alles oder nichts. Und das ist halt Casino-Kapitalismus vom Feinsten, den wir gerade sehen. Schwierig, aber macht die Zyklen rund um die Altcoins ein bisschen anders. Ja, trotzdem, wenn Bitcoin den Ton angibt, werden auch die Altcoins folgen, manchmal auch mit starken Outperformances. Ja. Aber wenn dann von unten direkt so ein Megadruck kommt von Meme-Coins, da kannst du dir vorstellen, dass das auf jeden Fall in einem Unfall
enden muss. Endet. Weil die waren sonst immer als letztes dran. Zum Thema Unfall, ich muss noch mal ganz kurz ins Jahr 22 zurückgehen, da haben wir damals am Stablecoin-Markt die alten Höchststände gehabt. Da waren die meisten Stablecoins im Umlauf, kurz bevor der Terra Luna-Crash passiert ist. Was wir wenigstens weiter im Blick haben, Stand jetzt sind wir auf dem Stablecoin-Markt wieder auf dem Niveau, wo wir damals waren. Ein großer Unterschied. Neben USDC hat sich auch Tether relativ neu positioniert, ist nicht mehr ganz so ungedeckt, aber es fließen ganz viele neue Stablecoins auf den Markt. Auch da muss man halt sagen, auch da kommt wieder vielleicht ein Risiko, das nicht jedem bisher bewusst ist. Auch das sollte man vielleicht im Auge behalten.
Ja, ganz klar. Also ich glaube, die Lektion sollten wir eigentlich gelernt haben mit Terra Luna und Stablecoins, die irgendwie gedeckt sind, auch durch Bitcoin oder andere Sachen. Das funktioniert im Bullenmarkt richtig gut. Warum? Mhm. Weil dann alles steigt und alles ist super. Keiner fragt ja irgendwas. Aber das ist ja im Prinzip eine Long-Position. Und wenn aber eine Long-Position mal in den Süden dreht und dann solche Kaskaden auslöst, wie wir sie schon erlebt haben, dann passiert auch sowas wie bei Terra Luna. Und es gibt andere Projekte, die jetzt versuchen, wieder ähnliche Ansätze aufzubauen. Und ich habe da auch gar keine Lust, ins Detail zu gehen, weil ich bin der Meinung, das sind immer wieder Kartenhäuser, die immer wieder passieren, weil wir einfach Menschen sind und immer wieder die gleichen Fehler machen. Also ich kann da nur sagen, es ist ein Warnzeichen, definitiv. Ich bin im Stablecoin-Bereich eigentlich fast immer nur bei USDC, der ist reguliert, der ist abgesichert und auch transparent. USDT ist wahrscheinlich too big to fail, aber alles andere ist für mich einfach nur Schrott. Also übertrieben formuliert. Ja, DAI und so, da kann man drüber streiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Risiko und ich glaube, wir werden nochmal davon hören, leider.
Ich meine, außer der Kryptomarkt insgesamt wächst so immens stark, dann ist, dann ist es nicht schlimm, wenn mal die Stablecoins wieder auf neuen Höchstständen sind, wenn sie aber im Verhältnis zum restlichen Markt nicht extrem überproportional wachsen. Das ist vielleicht auch mal ein wichtiger Punkt. Nicht, dass man sagt, ja, Stablecoins sind ja auch ganz toll. Für uns in Deutschland nicht ganz so wichtig, aber wenn wir zum Beispiel österreichische Zuschauer haben, die halt Gewinne erst dann versteuern, wenn sie sich wirklich ins Fiat-Geld bewegen und sie halt zwischendrin über Stablecoins das zwischenparken können, dann machen solche Stablecoins durchaus Sinn. Für uns in Deutschland ist es nicht ganz so relevant, glaube ich.
Also das möchte ich auch nochmal ergänzen an der Stelle. Mir geht es eher darum, die Menge der Stablecoins als irgendwie die Menge an Geld, die in Stablecoins letztlich ist, weil ich schon glaube, dass das Stablecoin-Konstrukt jetzt gerade mit regulierten Sachen wie USDC schon auch zukunftsträchtig ist. Aber wenn dann irgendwelche mit Collaterals kommen und hier, das ist so und so abgesichert, let it go, lass es einfach.
Zum guten Schluss noch ganz kurz einen Blick auf Solana. Da haben wir jetzt ja vor kurzem darüber gesprochen. Solana hat ziemlich aufgedreht. Base macht aber langsam Konkurrenz. Second Layer von Bitcoin, von Ethereum, Verzeihung. Jetzt haben wir aber im letzten Monat festgestellt, dass Solana an die Grenzen gestoßen ist. Immer groß mit einem Sticker auf der Brust. Schnell, günstig, viel besser als Ethereum in vielen Dingen. Und plötzlich haben wir gemerkt, wenn man Solana eine Transaktion absetzen wollte, musste man dreimal hingucken, wie viel Nullen und dann das Komma und wo die Zahl dann stand, weil die Gebühren exorbitant im Vergleich zu früher gestiegen sind im Solana-Markt. Und da hast du vorhin einen netten Satz gesagt, Vermutung, keine Empfehlung, keine Vermutung, also nichts Belegtes, aber dass da einfach auch die Projekte sich gegenseitig wirklich zugeballert haben.
Ja, also erstmal ist die Chain ja sowieso schon voll, weil jeden Tag kommen hunderte neue Meme-Coins, die wollen gehandelt werden. Dadurch ist auch ein Jupiter zum Beispiel teilweise schon größer geworden als Uniswap. Ja, super krasse Geschichte, wenn man überlegt, Uniswap ist die dezentrale Börse überhaupt und Jupiter ist halt jetzt für Solana-Ökosystem natürlich relevant. Also da passiert die Musik. Und wenn die Musik irgendwo passiert, dann will natürlich jeder sein Stück vom Kuchen. Und wenn er den nicht kriegt, dann sorgt er dafür, dass er entweder besser ist und mehr vom Kuchen hat oder er torpediert einfach die anderen und guckt, dass sie halt nicht so gut laufen. Und was am Ende wahrscheinlich auch viel passiert ist, DDoS-Attacken auf verschiedene Adressen, Projekte, wo du weißt, okay, das gehört vielleicht hier zu dem oder dem. Und ja, Ende der Geschichte, Solana-Chain funktioniert dann auch mal nicht, ne? Passiert.
Hat sich auch schon wieder von Tiefständen leicht erholt, in Anführungszeichen. Wir sind noch weit weg von den letzten Ständen von einem Monat, aber auch da hat sich dann relativ früh wieder gedreht. Also man merkt schon, du sagst immer wieder, Altcoin heißt auch aktiv, da muss man dabei bleiben, definitiv. Was natürlich mit diesem ein Jahr Spekulationsfrist für uns in Deutschland ein bisschen schwieriger das Ganze macht, aktiv dabei zu bleiben und wann verkaufe ich, obwohl ich dann Zinsen, Steuern zahlen muss und wann behalte ich es. Das ist aber ein anderes Thema, wo sich jeder mit sich selber irgendwie einig werden muss.
Lieber Steuern auf Gewinne als keine Gewinne, so, das ist mein Statement dazu.
Das lasse ich einfach als Abschlusssatz stehen. Dich haben wir dieses Jahr auf der Invest ja leider nicht gesehen, weil der feine Herr Wichtigeres zu tun hatte.
Ich verstehe es. Hochzeit als Trauzeuge ist wichtiger,
ja. Ja, ich verstehe es ja auch. Aber ich habe ja schon unter der Hand verraten, wann nächstes Jahr die Invest ist. Also da sehen wir uns
auf jeden Fall wieder. Dass ich sehr traurig darüber bin.
Also und ich freue mich dann spätestens dann, dich live in Farbe wieder zu sehen und quasi nicht nur digital. Bis zum nächsten Video. Erstmal bleib gesund und viel Erfolg und viel Spaß am Kryptomarkt. Behalt die Nerven. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.